ARD.
Das wäre mein Wunsch, wenn irgendwann Leute nach meinem Ableben sagen, ist ein Guter.
Ja.
Ist ein Guter.
Das reicht mir.
Ist ein Guter.
Das reicht mir.
Was soll diese Detailfickerei in Dinge, die man gut, schlecht gemacht hat? Nee, aber einfach rundherum, ist ein Guter, ist einer von uns. Ist ein Guter, ist einer von uns.
Ich war halt nicht so stark, das weiß ich auch, da schäme ich mich auch, aber das ist so. Ich habe es nicht geschafft, nachdem mein Vater ja schon mit Alkohol auch Probleme hatte, nicht geschafft, in dunklen Situationen, in schweren Lebenssituationen, Finger weg vom Alkohol. Da war ich nicht stark genug zu sagen, jetzt habe ich Kinder und jetzt lass diese Scheiße, weil mein Vater war ja auch. Und da denke ich mir auch, ja gut, ich habe ja auch mein Leben. Das war für mich in dem Moment war es der Weg. Ja.
Darf ich unterbrechen?
Ja.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Jan Ulrich
und
Tim Melzer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
So Jan, hast du ein Muster in deinen Freundschaften?
Ja. Ich habe.
Wie definierst du Freundschaften? Hast du ein Muster? Was sind deine Freunde? Welche Qualitäten müssen sie haben? Welche Red Flags? Und damit ist, glaube ich, auch die Stunde schon gefüllt.
Ich glaube, das Wichtigste ist für mich. das ist eine große Frage. Ja. Man hat ja letztendlich, ist es ja wirklich so, dass man wenig Freunde, also wirklich wenig, aber dafür dann sehr gute Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Das war bei mir im Leben immer schon so. Das ist ja. Wo ich dann erfolgreich wurde, da hängt natürlich dann irgendwann mal so viele Leute dran, wo vermeintlich, und wenn du noch keine Erfahrung hast, dann denkst du, oh, es sind alles so viele Freunde und so weiter, die meinen es alle gut. Und dann kommt die erste Krise und dann kannst du den, ich hatte schon zwei, dreimal gehabt, den Rattenschwanz, sage ich dazu, kannst du dann abcutten, weil du dann genau siehst, jetzt, wenn du sie mal brauchst, dann sind sie dann auch immer nicht mehr da.
Definieren
ist so, also wirklich gute Freunde, die es ehrlich meinen, die nicht den Erfolg hinter mir sehen, sondern den Menschen, ja, die auch mal, mit denen ich nicht täglich telefonieren muss, gar nicht, also eher im Gegenteil, also wir haben auch manchmal monatelang gar keinen Kontakt. Und dann aber wieder, wenn der Kontakt dann wieder da ist, ist es wie, als wenn wir uns gestern gerade verabschiedet haben und also ehrlich, dieses respektvoll miteinander umgehen, natürlich, ja, diese Eigenschaften, weißt du, wo du sagst, ich kann mit denen über alles reden, ich kann mich öffnen, was du ja auch, wo du ja auch lange brauchst, also ich habe ja auch ein paar Therapien hinter mir. Und da so einen richtigen Therapeuten zu finden, wo du sagst, oh, dem vertraue ich jetzt aber mein Leben an und so weiter. Das habe ich bei meinen Freunden, habe ich das. Da kann ich mich öffnen, da kann ich diskutieren. Die verstehen mich auch. Die versuchen mich zu verstehen. Die drängen mich nicht. Also alles, was ich eigentlich auch von mir, denke ich, was ich so ausstrahle, geben die mir wieder. Was ich wichtig finde, Respekt, Ehrlichkeit. Diese Sachen, die sind für mich wahnsinnig wichtig.
Sind dir gemeinsame Werte wichtig?
Ja.
Was sind deine Werte?
Ja, Werte sind natürlich Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, für einen da zu sein. Diese Sachen. Liebevoll, ehrlich miteinander umzugehen, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Jetzt bin ich ein bisschen provokant, weil ich mag dich und ich hoffe, dass ich da nicht über Grenzen hinausgehe. Jetzt hast du ja aber auch eine Zeit lang gelogen. Also jetzt sagst du, Ehrlichkeit ist wichtig, hast aber gelogen.
Wie gelogen? Wie meinst du das?
Nein, du hast ja Dinge für dich behalten.
Ja, also ich glaube, ich habe, kann man so nicht sagen, also ich bin eigentlich überhaupt kein Lügner. Mhm. Ich habe ja auch immer, weißt du, ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, wenn du das Thema Doping ansprichst, mit der Öffentlichkeit, ist das was anderes, als wenn du im Freundeskreis,
ja.
Da habe ich ja auch immer gesagt, ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, ich wollte eben nicht sagen, ich habe nicht gedopt oder so, ich habe nichts genommen, sondern ich habe dann gesagt,
nämlich gar keinen Bezug.
Nö, also in der Freundschaft gibt es bei mir keine Lügen.
Ja. Ja. Na, ich meine auch so ein bisschen dich ja selber angelogen, dich selbst zerstört, deine Krise.
Das stimmt.
Meine ich. Also, weil ich glaube, dass ich dir ein sehr guter Freund werden könnte. Das glaube ich. Glaube ich, ist so ein bisschen jetzt hier auch die Basis ja unseres Gespräches. Und bei einem kann man bei mir sicher sein, also 100% sicher, wenn du nicht Red Flags von mir betrittst, also richtig massive harte Lügen betreibst. Harte Lügen.
Ja, ja,
da,
ja,
jetzt
ja,
muss,
ja,
jetzt
ja,
muss ich überlegen, ganz kurz, ja, ja, wie, wie ja, man ja, sie definiert. Ja, 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 ja. Wenn du mich beklaust als Beispiel.
Das mag ich gar nicht.
Ja, sehe ich anders, wirst du einen Grund haben.
Na, das
da, da wirst du einen Grund haben und dann nehme ich dir es nicht übel. Das ist, da habe ich eine ganz komische Sichtweise.
Wirklich?
So. Ja, es gibt andere Dinge, wo ich sage, da wo ich für arbeite, wo ich mich emotional reinbringe, weil Geld ist Geld, das ist ein I don't care. So, aber wenn ich mich emotional in irgendwas reinbringe und ich versuche dir was anzubieten, zu sagen, und du schätzt es in verbaler oder wie immer gearteter Form nicht ernst und schlägst aus dir persönlich einen Vorteil, ohne an meine Emotionen zu denken, dann kann ich ein Elefant sein, aber selbst
absolut,
dann,
gerne.
Selbst dann, nach einer langen Zeit, ist das wieder gut. Also ich kann wahnsinnig gut, wie soll ich sagen, du kannst mich Arschloch nennen, rausgehen und wir können ein Jahr nicht widersprechen. Wenn du dann mich anrufst und sagst, ich bräuchte Unterstützung, Hilfe, kannst du dir sicher sein, dass ich da bin. Ich habe einen ganz komischen Wertekompass. Der ist ganz, ganz eigenartig. Ich habe Moral ohne Moral. Also ich habe also nicht oder Moral ohne Moralin. So, ja. Ich weiß, der Mensch ist der Mensch. Der Mensch hat Phasen, der Mensch hat Emotionen, der Mensch ist keine Rechenformel.
Ja.
So, und in Situationen, keine Ahnung, wenn du dich benimmst wie ein Arschloch, weil du gerade in der Krise deines Lebens bist, dann ist das meine Aufgabe, als Freund da zu sein, wenn du um Hilfe fragst.
Aber genauso sehe ich das auch. Ich muss dir dazu sagen, das finde ich. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also ich finde zum Beispiel, Freunde sollten sich überhaupt, also ich finde, klauen zum Beispiel oder sich bereichern oder ich habe das ja bei mir gehabt. Ich
kann
das
gleich erklären.
Aber das finde ich totale Sauerei, weil das ist ja so, du kannst ja fragen. Wenn du mich fragst, ich habe noch nie Nein gesagt. Ja? Also wenn ein Freund mich fragt und braucht irgendwas, dann bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, irgendwie aus Boshaftigkeit oder so, helfe ich nicht oder so. Sondern genau, du kannst von mir alles haben, wenn du fragst. Und das ist auch, ob das ein Gummibär ist, den du dir vom Tisch nimmst. Das habe ich schon als Kind so gelernt im Internat. Und das finde ich auch eine wahnsinnig wichtige bei mir. Freunde habe ich noch nie angelogen oder sowas. Ja. Und was ich gut finde, was hast du jetzt gesagt? Man kann auch streiten, aber ich versuche in meinem Leben mit jedem, den ich auch mal, der mir auch mal ein Messer ins Rücken gestochen hat, habe ich öfters gehabt von vermeintlich guten Freunden, die einfach dann die Situation ausgenutzt haben und mich dann noch von hinten abgestochen haben. Selbst da bin ich dann nach Jahren bereit, wieder irgendwie sogar den ersten Schritt zu machen, weil ich diese Harmoniebedürftigkeit habe. Ich bin eigentlich mit keinem so im Clinch. Ja? Also ich habe das, oder wenn ich im Clinch bin und der ist mir wichtig, der Mensch, dann versuche ich das irgendwie, wenn der nicht auf mich zukommt, versuche ich das nach Jahren irgendwie selbst in den Griff zu bekommen. Und was ich ganz wichtig finde, ist, nur sprechenden Leuten kann geholfen werden. Also ich mag überhaupt nicht hinterm Rücken, ich kann Geheimnisse wunderbar für mich behalten, selbst mein Partner und so, dann wenn jemand sagt, das ist unter uns und so, dann ist das für mich
das
Gesetz.
Das habe ich auch. Aber jetzt kommt, das klingt schön, wenn man das sagt und wie du das auch sagst, aber es gibt ja ein Gefühl Scham. Und ich kann Scham nachempfinden. Ich meine, wir werden erzogen, wir werden in einem Duktus groß geworden, du hast bestimmte Momente und ich bin, das ist ein bisschen, manchmal stehe ich mir da selber im Weg sehr konsequent. Und was ich halt nicht mag, ist, wie soll ich das formulieren? Also ist Verlogenheit, dass man nicht akzeptiert, dass Menschen sich schämen können und dass das ein Moment ist. Also ich kann das erzählen, als ich 18 war, habe ich eine eigene Wohnung gehabt und ich hatte einen Freund bei mir wohnen, der war heroinabhängig. Habe ich nicht am Anfang nicht gewusst. Ich dachte einfach nur, er war ein bisschen lost. Irgendwann haben wir die Heroinabhängigkeit festgestellt oder ich habe sie festgestellt, weil mir die Bude leer geräumt worden ist.
Okay.
Dann bin ich zum Hauptbahnhof, ne, weil da war so sein Beschaffungsgebiet irgendwie und dann wollte ich mal nicht die Fresse polieren und bin ich dahin und dann habe ich da die Menschen gesehen, das war kein schöner Anblick, und bin ich halt wieder nach Hause gefahren und verrichteter Dinge sozusagen. Und da habe ich das gemacht, weil ich wusste niemanden, den ich fragen kann. So alleine schon die Nähe, einen Freund zu haben. So, ich habe ja kein Heroin genommen. So, das war ja schon das Erste. Und da habe ich bei so einem Selbsthilfetelefon angerufen und habe ihn gefragt, was soll ich machen? So, was kann ich machen? Ich kann doch meinen Freund nicht verrecken. Ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Ich kann ihn doch jetzt nicht da verrecken lassen, irgendwie auf der Straße, weil das war damals noch so, also bei mir war das so dieses Christiane F-Bild, was ich dann auf einmal hatte. Da habe ich einen ganz, ganz, ganz tollen Ratschlag bekommen für den. Und daran halte ich mich, seitdem ich diesen bekommen habe. Er sagt so, am Ende des Tages, ne, zieht er dich mit runter. Wenn du jetzt diesen Weg mitgehst, wird er dich mit runterziehen. Da werden so viele Fallstricke sein, da machst du dir gar kein Bild von. Du wirst ihm nicht helfen können, solange er nicht sagt, bitte hilf mir.
Genau.
Und das, was du jetzt als Freund machen kannst, ist, und dann sei da.
Richtig.
Und dann mach keine Rechnung auf, dann guck nicht nach hinten.
Richtig.
Das ist nicht dein Freund, um den du dir gerade Sorgen machst, sondern das ist ein Freund in einer Krise.
Genau.
Und wenn er die Hand reicht und wieder sozusagen um Hilfe bittet, dann musst du dir den Mund abwischen und dann musst du weitermachen. Und das ist für mich bis heute einer der größten Werte, die ich habe, die mir ganz, ganz wichtig sind, selbst wenn wir mal in unserer zukünftigen Freundschaft mal irgendwie komplett auseinanderdriften. Aber das könnte ich dir versprechen, und zwar ganz rein herzens. Da weiß ich, da werde ich nicht, außer ich bin selber gerade an der Nadel sozusagen. Ne?
Nein.
Das ist für mich ein ganz wichtiger Wert, verzeihen können.
Ja.
Verzeihen können, nicht irgendwie auch verzeihen können, wenn Menschen eben nicht fragen.
Mhm.
Auch das verzeihen können, weil das sehe ich auch so.
Ja, diesen ersten Schritt vielleicht auch mal zu machen, weißt du, auf dich zuzugehen, obwohl der andere eigentlich irgendwas oder du erwartest vielleicht, weil du ja das Messer im Rücken hast, dass der vielleicht mal so auf dich zukommt. Aber ich bin auch schon öfters mal den ersten Schritt gegangen, wo ich gesagt habe, jetzt springe ich über meinen Schatten, weil der ist mir was wert, dieser Mensch und so weiter. Jetzt mache ich den ersten Schritt.
Hast du mal um Hilfe gefragt?
Ja, natürlich.
Ja.
Also ja, aber ganz zum Schluss.
Eine Sache, die du erzählen kannst? Oder also jetzt ohne Dramatik, sondern einfach, wo du sagst, Mensch, da bin ich über meinen Schatten gesprungen, weil ich wusste, ich alleine, ich brauche mal jemanden.
Es ist ganz zum Schluss gewesen, wo ich dann völlig übertrieben hatte, dieses in Mallorca vor 6 Jahren dort, wo ich praktisch auf dem Selbstzerstörungs...
Das waren die exzessiven Sachen, die man auch in der Öffentlichkeit mitbekommen
hat. Und da waren ja auch, das ist ja auch so, wie du schon sagst, also auf dem Moment habe ich gar keine Hilfe gehört oder angenommen. Es haben Leute probiert, mir zu helfen, aber dann so eher so, wir zwingen dich jetzt irgendwas oder wir liefern dich jetzt ein oder so. Und das ist ja in der Situation fand ich das unglaublich antiproduktiv. Sondern es muss bei demjenigen, um den es geht, immer der Schalter erst und dann habe ich gewusst, da komme ich, ich kann jetzt den Schalter, ich habe ein wahnsinniges Kämpferherz, ich kann jetzt in die Klinik und so weiter. Das will ich jetzt auch alles, aber ich brauche die Hilfe, wenn ich jetzt wieder rauskomme, wenn ich wieder neu starten möchte, da brauche ich Hilfe. Und das war für mich wahnsinnig schwer, unglaublich schwer, weil Hilfe ist so, ich habe gerne immer geholfen oder ich war immer lange in der Situation, selber viel zu helfen, wenn jemand Hilfe brauchte. War ich da, aber so Selbsthilfe anzunehmen, war für mich unglaublich schwer. Aber ich habe es verstanden, so jetzt ist doch, dafür sind doch jetzt auch Freunde da und da wird es dann ganz klein, also da wird der Freundeskreis ganz, ganz klein, also wirklich, wirklich dann zu helfen.
Ich finde das sogar manchmal sehr überraschend, wer dann wirklich da, also wer,
ja,
dann, an wen man dann wirklich denkt. Ne?
Ja.
Also wo man dann eine Nähe sucht, wenn das können auch Menschen sein, mit denen man jahrelang keinen Kontakt hat. Und dann ist, ich glaube, das ist das, was ich mit dir jetzt hier gerade empfinde.
Mhm.
Ich finde irgendwie so eine gewisse Vertrautheit ist da. Ne? Wir haben eben kurz das Radiointerview gegeben, wo ich sage, ich kann jetzt schon mit dir schweigen.
Mhm.
So, und das finde ich sowieso einen ganz tollen Wert. Also einfach nicht labern zu müssen, ohne dass es unangenehm wird. Manchmal so die, ich sag mal, klassische, ein bisschen Klischee, männliche Kommunikation. Mhm. Ich habe mal mit Jamie Oliver telefoniert, der hat ein Kind bekommen und habe ihm gratuliert. Dann rede ich halt mit ist eine Person damit im Raum und die Person fragt dann so, und was ist es denn, wie groß? Und ich so, was meinst du, was ist es? Naja, was ist es, Junge oder Mädchen? Ich habe nicht gefragt. Mhm. Weil im ersten Moment geht es nur um ein Kind. So im ersten Moment geht es nur darum, gesund. Grammzahl, Größe, I don't fucking care. Das Ding ist unten raus, das ist jetzt auf der Welt, es ist gesund, der Mutter geht's gut dazu. Und dann muss ich ihn wirklich nochmal anrufen und sagen, Entschuldigung, hast du ein junger Mädchen bekommen, weißt du? So manchmal ist auch so, sind auch Sachen mit ganz wenig Worten beantwortet.
Absolut.
Und manchmal sind auch gar keine Worte vonnöten, um Dinge zu beantworten. Wenn du das Spiel jetzt mal umdrehst, ich habe vorhin schon zwei, dreimal spaßeshalber, ich bin Tim Ulrich. Ich sitze auf Mallorca, auf meiner Finca. Mir geht's nicht gut. Und ich zeige die Facetten, die du angedeutet hast. Hätte es einen Moment gegeben, rechtzeitig zu intervenieren? Und wenn ja, wie würdest du denn mit mir dann da umgehen? Also du bist ich, also ich bin du.
Genau, ich finde, das ist, ich finde, man sollte signalisieren dann, dass ich da wäre. Also dass ich versuche, dir nichts aufzuzwingen, sondern dass ich versuche, mit dir zu reden, zu sagen, pass mal auf, wie siehst du das? Aber entscheid du. Du weißt zu jeder Zeit, du kannst mich immer anrufen, Tag und Nacht, 24 Stunden, wenn du mich brauchst, bin ich da. Ich werde dir nichts aufzwingen. Ich finde das, ich hatte das nämlich, weil du musst erstmal den Schalter. Und du weißt aber dann, du kannst, wenn du wirklich die Hilfe dann benötigst und weißt nicht mehr, wo du anrufen sollst, dann kannst du bei mir jederzeit anrufen. Ja, und es macht doch gar keinen großen Sinn, dich dann zu beeinflussen, dich auf dich einzureden. Ich hätte versucht, dich zu verstehen. Wo ist die Wurzel des Übels? Warum machst du das jetzt? Und es waren noch ein paar Freunde dabei, die haben mich auch verstanden. Die sind dann wieder gegangen und gesagt, pass auf, ich verstehe das alles.
Kannst du das definieren? Die haben mich verstanden?
Ja, die haben das verstanden, meine Beweggründe, warum ich das jetzt mache. Und die haben mich dann auch so lange in Ruhe gelassen, bis ich dann nach Hilfe gefragt habe.
Ich habe einen Freund, den bewundere, also den. Oder
und so würde ich es auch machen, weil das war für mich unglaublich wichtig, dann die Hilfe zu kriegen, wenn du danach fragst.
Ich habe einen Freund und ich mag das, wie er mit Kindern umgeht. Mhm. Und ich finde, Kindererziehung und Freunde sind nicht weit voneinander entfernt. Und es gibt ja so zwei unterschiedliche Pädagogiken. Das Kind hat Angst und weint und ist unsicher. Und dann ist die eine Form, die vermeintlich schön ist, sagt, du brauchst keine Angst haben. Das ist in Ordnung. Mhm. Ich finde aber intelligenter zu sagen, es ist okay, dass du Angst hast. Mhm. Weil du brauchst keine Angst haben. Ja, klar brauche ich keine Angst haben. Wir brauchen uns nicht so viel. Oft ist das ja, wissen wir selber, wenn wir erstmal aus so einer Scheiße raus sind, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Dass wir das nicht müssen, dass wir das nicht brauchen, das wissen wir eigentlich. Aber zu wissen, es ist okay. Mhm. Es ist okay, sich so zu fühlen. Das ist, glaube ich, ein Wert. Das wäre so ein Wert in einer Welt, was du, und ich meine das eben auch rausgehört zu haben, dass du eben auch deine Freunde, die einfach sagen, wir sind da.
Ja.
Mehr nicht, es ist okay, dass du dich gerade so fühlst.
Sind das so Erkenntnisse von dir, also die sind ja in dich drin, aber ist das ja auch, ich habe ja auch, wie du auch schon mal vorher gesagt hast, irgendwo, nach deinem Burnout hast du so ein paar Werkzeuge auch an die Hand bekommen oder dir selber überlegt, was kann ich machen, wenn ich wieder so und.
Ja.
Und das ist ja nicht, also eben, also überhaupt für diesen Freund oder für dieses Kind sich mal Zeit zu nehmen und selber so wie kann ich jetzt am besten auf dieses Problem irgendwie eingehen? Will der jetzt sprechen? Soll ich zuhören? Nur
verstehst du das?
Das ist ja auch, das weiß man ja von Anfang an nicht, weil sowas ist, kommt ja nicht oft vor. Also ist mir im Freundeskreis ein paar Mal vorgekommen und ich versuche auch gerade aktuell, aber ich will den Namen jetzt nicht nennen, auch da meine Hilfe anzubieten, wo aber noch kein Feedback kommt. Ja, aber ich finde, ich bin beruhigt, wenn ich weiß, derjenige weiß, dass er sich jederzeit bei mir melden kann und dann lasse ich alles stehen und liegen.
Also ich glaube, ich habe es schon immer in mir gehabt, aber ich habe gelernt, durch die therapeutischen Maßnahmen im Rahmen von dem Burnout, es zu formulieren. Mhm. Und das hilft manchmal, Worte zu finden für das, was in einem ist, was man sonst so nicht definieren kann. Deshalb frage ich oft so ein bisschen detaillierter nach. Manchmal wirkt das dann auch so ein bisschen, ja, ich habe es auch schon gesagt, wo ich sage, aber ich habe es noch nicht verstanden. Weil ich finde, dass wenn man Worte für was findet, dann macht sich das Leben manchmal ein bisschen einfacher.
Absolut.
Parallel dazu dieses Gefühl der Akzeptanz. Also ich finde, für mich ist Toleranz einer der größten Werte. die ich, wenn ich intolerante Menschen treffe, mhm. damit habe ich auch im Freundeskreis richtig Probleme. Mhm. Also das merke ich, da ist in mir was, wo ich sage, das heißt nicht eine Meinung zu haben. Also
man darf auch urteilen.
Ja, absolut. Man darf auch eine Meinung haben und darf auch was nicht gut finden oder sonstiges. Aber ich verachte aufs Äußerste eine allgemeine Haltung, sich um die Belange anderer zu kümmern und darüber ein wie auch immer geartetes Urteil auszuschütten. Absolut. Das mag ich nicht. Ich sage, das ist okay, schaut dahinter. Und nur weil ich gerne, keine Ahnung, Mais esse, heißt das nicht, dass ich andere Leute und dich als dumm oder was auch immer titulieren muss. Wenn ich Systeme in Frage stelle, heißt das nicht, dass ich sie falsch finde, ich stelle sie nur in Frage und ich muss nicht immer 100% alles akzeptieren. Ich bin kein großer Freund von geschlossenen Klicken.
Mhm, genau.
So, das mag ich einfach nicht. Ich finde Diversität schön.
Finde ich super.
Mein Filter ist ein anderer. Ich mag reiche Menschen, die Kohle sinnbefreit aus dem Fenster ballern, wenn sie es irgendwie mit einer schönen Energie machen. Und ich mag genauso die Leute, derer, die sagen, Mensch, da kannst du doch viel intelligenter, nachhaltigere Dinge mitmachen. Mhm. Ich finde das in Ordnung. Ich finde, die Welt besteht aus so vielen schönen Facetten. Trotzdem habe ich natürlich auch mal eine Meinung und das darf man auch haben. Und die Meinung ist auch nicht immer positiv, sondern auch ich urteile.
Ja.
Aber es steht mir nicht zu urteilen und es als Wahrheit zu betrachten.
Sehe ich genauso.
Das ist so ein bisschen, also deshalb, da so definiere ich so ein bisschen Toleranz. Da habe ich viel gelernt über die Jahre, auch selber durch ein eigenes, durch eigene Momente, die ich so im Rahmen meiner Bollerei, da musste ich lernen. Ich habe wahnsinnig viel über MeToo gelernt. Ich habe wahnsinnig viel über also Dinge auch mit der so innerhalb der Gesellschaft. Ich mag keine Leute, die sich mental nicht bewegen, die sich nicht bereit erklären zu sagen, wir verändern uns. Und in der Veränderung gehört uns nicht die Zukunft, sondern jemand anderen. Deshalb sollte vielleicht deren Meinung ein größeres Gewicht haben. Mhm. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass man den vielen Erfahrungen der älteren Generation, und damit meine ich jetzt wirklich nicht mich, dass wir denen Gehör schenken sollten. Weil die haben Fehler gemacht, die wir vielleicht nicht machen müssen, jedenfalls nicht in der Konsequenz. Die haben aber auch eben viel richtig gemacht, was man dann auch, also auch Werte, bestimmte Werte finde ich auch erstrebenswert aufrechtzuerhalten. Ich finde, dass ein Egoismus, es gibt einen guten Egoismus, du musst wissen, wer du bist und wo du dich selber schützt. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wichtig ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ich finde es aber auch ganz wichtig zu wissen, wie stark bin ich und wie viel von meiner Stärke kann ich an die Gesellschaft abgeben, um sie weiter zu stärken. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß.
So weniger auf Schwächen gucken. Und ich bin definitiv kein guter Mensch im Sinne von, ne? Ich habe grundsätzlich ein sauberes Herz, das weiß ich.
Das ist ja schon das Wichtigste.
Also ich glaube das zumindest.
Ja.
Ich versuche da meinen Idealen sehr treu zu bleiben. Hast du jemals in deinem Leben deine Ideale, also ich will nicht wissen, was es ist, ne? Aber hast du jemals den Moment gehabt, wo du deine Ideale verraten hast, dir gegenüber, also wo du dich vor dir geschämt hast?
Ja, das war in der Drogenzeit.
Okay.
Weil warum? Warum? Weil die Kombination zwischen, also wie es bei mir jetzt war, zwischen Kokain und harten Alkohol, nimmt dir die Menschlichkeit. Also du willst ja was betäuben. Bei mir war es das Herz, einen Herzschmerz zu betäuben, weil das finde ich, ich glaube persönlich auch daran, dass Menschen an Herzschmerz, an Liebeskummer oder so richtig, also
100 Pro.
Sterben können. Also ich bin sogar also ein gebrochenes Herz. Und dann, was macht uns Menschen aus? Menschen ist bei mir immer erstmal die Herzlichkeit, also das Herz wirklich mit dieses Menschliche, ja, wo ich jetzt definiere. Und das habe ich teilweise verloren mit dieser, also Kokain nimmt dir dieses Warme, dieses Herzliche, dieses, du bist eklig. Mhm. Ja, du erschreckst dich dann nachher später, wenn du von dir selber was hörst, was siehst, was und das fand ich, da schäme ich mich natürlich, habe einen riesen Charme auch und ich freue mich auch, dass er eben Familie und Freunde das so als Krankheit auch dann gesehen haben und auch dann wieder, wie du schon sagst, auch mir verziehen haben und auch
aber inwiefern hast du da deine Ideale verraten? Da hast du ja die Kontrolle.
Doch, weil also ich bin totaler herzabhängiger denkender auch Mensch. Ja. Also ich ich versuche auch immer so das Herz sprechen zu lassen, weißt du so. Und ich bin ja auch der Meinung, dass so das, was du selber nicht willst, sollst du auch nicht ausstrahlen. Verstehst du? Also belehrend oder sowas. Also ich bin.
Das Schlimme ist, ich sage das immer, dass ich gar nicht belehre, aber ich höre mich schon gern reden.
Ja, also, aber das ist
ich
ja.
Ich denke auch manchmal. Nee,
aber das,
manchmal denke ich auch, ich bin eine alte Seele und da ist manchmal in meiner ganzen Prolligkeit, in meinem ganzen so, ich sag mal Pimmelwitz-Mentalität immer doch hin und wieder auch meine Situation zerstören.
Ja,
aber zerstören.
Das ist ja nicht belehren. Das ist ja eine Tipp geben, Erfahrung weiter austauschen.
Aber ich halte mich manchmal
dir auch mal
für sehr schlau.
Ja,
aber du weißt, was ich jetzt gerade meine.
Ich weiß.
Denke so, oh, das ist schon, oh, ich, ja,
das kann durchaus sein und ich glaube auch, du hast ja in deinem Leben sehr, sehr viele Extreme, auch du warst in der Welt unterwegs, warst in London und so weiter. Du hast ja auch was erlebt. Ja. Und du hast ja auch, und warum nicht? Ich weiß ja, ich bin sehr gläubig, also habe meinen eigenen Glauben, ja. Und warum nicht?
Christlich?
Nee, ich habe gar keine Richtung. So, ich glaube aber trotzdem
an Gott.
An das Gute.
An deinen einen Gott.
Ja, an meinen einen Gott, ja.
Du glaubst an einen Gott.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube an den Menschen, so an das Gute im Menschen, was du gerade noch ranhängen wolltest. Irgendwie so. Ich glaube nicht an die Institution. Aber auch ich gehöre trotzdem zu den Leuten, die sagen, hey, die Kirche wirklich, egal welche, macht so vieles falsch. Und hat und wirklich teilweise eine menschenverachtende Situation, egal welche man jetzt heranzieht. Ne? Die Kirche hat so viel Negatives gemacht. Aber, und jetzt ist so, und das ist so das Ganze, ich bin nicht getauft, ich bin ich gehöre keiner Konfession an, aber erneut, ich verstehe, warum Menschen an was glauben müssen oder was brauchen, dass sie irgendwie zusammenholt, weil jeder hat seine Glaubensgemeinschaft, sei es ein Fußballfan, sei es eine sexuelle Orientierung mit Praktiken, sei es eine Musik, sei es Fashion, sei es irgendwas ist. Und die große Klammer ist drauf. Aber was eben das Gute ist, dass ich glaube, dass weltweit wir mit leichten Unterschieden, wir eigentlich nach denselben Geboten leben. Und dass die Kirche eigentlich oder die kirchlichen Regeln, das sind die Gebote auf eine Art und Weise, überhaupt die Gesellschaft nicht agieren lässt wie Tiere. Weißt du, was ich meine? Also ich bin so ambivalent. Ich glaube nicht, dass es gut ist, dass die Kirche in ihren Art und Weisen, mit ihren Restriktionen, mit ihren Einschränkungen, mit ihren Zwängen, mit ihren Kreuzzügen, egal in welche, ob das jetzt heute ist oder gestern war oder morgen wird, das da halte ich gar nichts von. Aber irgendwie ist das so ein bisschen der weltweite Konsens und ich glaube, wenn das alle mal verstehen würden, dass wir auf eine seltsame Art und Weise alle an das Gleiche glauben und das mal versuchen würden, den eigenen Glauben besser zu kommunizieren und nicht unter Ausschluss verfahren und dem anderen Glauben ein bisschen mehr Gehör zu geben, um da vielleicht mal eine Schnittstelle herzustellen, um zu sagen, hey, wir haben dieselben Werte, wir haben die. Wir reden nicht von dem Extrem links oder dem Extrem rechts oder oben oder unten.
Richtig.
Aber ich habe auch.
Nee, bin ich völlig bei dir, sehe ich genauso.
Ja.
Ich meine ja auch eher so, ich spreche zum Beispiel jeden Morgen so ein Gebet, ist das ein Gebet, aber ich bitte um Schutz für nicht nur für meine Familie und für mich, sondern auch für viele oder für fast alle, die es verdient haben, ja, auf der Welt und das, da fühle ich mich einfach und dann glaube ich daran, dass du das, was du ausstrahlst, also wenn du was Gutes ausstrahlst, wenn du ein gutes Herz hast, wenn du auch mal hilfsbereit bist, auch mal Menschen, die du gar nicht kennst, irgendwie nicht beurteilt, sondern auch mal einfach mal eine Kleinigkeit hilfst, ein gutes Ding am Tag so machen, dann fühle ich mich wohl, weil ich glaube, das kommt zurück wie ein Bumerang.
Ich finde, man sollte einmal am Tag was Illegales machen so, und mindestens einmal am Tag was Gutes. Bin ich 100, also illegal meine ich jetzt, über rote Ampel gehen.
Einmal
nur so aufs Konzept. Ne? Also, weil,
so, ja, so, natürlich. Also macht das Leben ja keinen Spaß.
Also liebevolle Grenzüberschreitung gehören dazu, aber in der Tat, also da
es sind ja so viele Regeln, wir sind ja beregelt, ja, und so klein Kleinigkeiten, die muss man ja auch mal, das ja. macht ja auch ein Leben aus.
Ja, wenn da steht, betreten verboten, erst recht. Einmal ganz kurz raufgehen, einmal über die, einmal so über den Rasen rollen und dann so, okay. Weißt du, so Kleinigkeiten, so, das ist so dieses typische Kleinkind-Ding, was in mir immer noch drin ist, nicht anfassen.
Ja.
Was sagt das mir nicht? Ich habe jetzt einen massiven Zwang in mir drin, der wie so ein zweites Lebewesen in mir immer größer wird und irgendwann, ich muss denn anfassen. Meine Pädagogik mit mir, ne, funktioniert nicht mit darfst du nicht oder mach das bitte nicht.
Ja, ja.
Gar nicht erst fokussieren, gar nicht erst irgendwie irgendwo hin, weil dann bin ja manchmal öffentlich unterwegs.
Das sind ja Sachen, die gehören zum Leben, die
ja.
dieses Muss.
Das ist nur, dass ich manchmal halt öffentlich bin. Und ich habe ja, wenn ich auf Reisen bin, ich bin größtenteils alleine unterwegs, aber wenn es dann immer so andere Gastauftritte in anderen Sendungen, habe ich doch manchmal Begleitung aus dem Management, aus dem näheren Management und mit denen hast du ja sehr, sehr intensive, nahe Momente. Und die wissen das, ne?
Ja.
Die, es gibt mir so Beispiele, ja, es wäre schön, wenn Tim das nicht macht oder wenn Tim das und das macht. Und dann sagen die, ja, dann das müssen sie ihm selber sagen. Das führt zu gar nichts. Und ich empfehle ihnen, ihm das nicht zu sagen. In den meisten Fällen.
Sonst, genau.
So, da kriegt er, also wirklich wie so ein Tunnelding,
dass ja, wie, ich sag, wie als wenn du so meinen Kindern sagst, mach das nicht, und dann ist, weißt du hundertprozentig, dass
100
es doch
mal, pro. Ja, das ja. wird früher oder später, muss das raus wie Sprühstuhl. So, da ist also so ein Widerstand in mir drin, ganz eigenartig.
Ja. Ja.
Aber das ist auch ähnlich, auch wenn ich, auch wie ich funktioniere, wenn ich Sachen machen muss, ist nicht meine Stärke.
Ja.
Wenn ich Sachen machen darf,
ja.
dann bis zum letzten Tropfen. Also weißt du, was ich meine? Das
ja,
ist
natürlich.
So ganz komisch. Wenn du sagst, ja, aber du musst das und das machen, irgendwie so, du musst jetzt das
ja,
und das
ja,
sagen,
ich weiß,
dann sage ich
weiß.
Nein.
Also
nein.
Das ist, wir uns ganz ähnlich.
Wenn irgendjemand immer sagt, das wäre schön, wenn du den Satz sagst, dann mach ich nicht.
Ja.
Wenn ich den Satz so irgendwie, wenn das so da ist, dann fülle ich ein Buch damit, dann kann ich anderthalb Stunden diesen Satz in ständigen Formulierungen sagen. Ich mache natürlich auch mal so Werbekooperationen
ja,
oder
ja,
solche
ja.
Und dann wurde schon mal von mir verlangt, irgendwie so, ja, dann kannst du ja das sagen. Ich sage, auf gar keinen Fall sage ich das.
Ja.
Und dann kommt auf einmal ein Satz von mir raus, den sich keine Media-Agentur hätte aussagen, weil keiner glaubt, dass das man sagt. Aber dann ist es glaubwürdig.
Ich war schon immer ein Rebell, wo das jetzt, also wir ticken da genau gleich. Also
ja.
Ich sehe immer mehr Parallelen, weil wenn ich irgendwas machen muss, das ist genau das Gegenteil, da streue ich mich.
Ja.
Also man kann mich aber dann, das konnte meine Trainer immer ganz gut, der Peter Becker, den ich jahrelang als Trainer und Coach hatte, auch Mentor, der konnte mich, der hat mich dann gesagt, komm, Uli, wir gehen mal spazieren.
Ja.
Ja, egal, wo wir waren auf der Welt, wenn wir im Trainingslager in Südafrika waren, sind wir da stundenlang spazieren gegangen. Und da hat er mir erklärt, was er meint. Also er hat mir nie gesagt, du musst das jetzt machen, sonst wird das nichts oder so. Da wusste er auch, das geht nach hinten los.
Mhm.
Und dann, wenn er mir das plausibel erklärt hat und ich habe dann gesagt, ja, jetzt verstehe ich das, warum wir das machen sollen und jetzt mache ich das auch. Ja, dann ging das alles nach hinten los. Ging das alles da vorne los.
Ja,
sozusagen.
Ja, ja, ja.
Und genauso wie du auch sagst, also das, so zwangsweise mal auch mit den Kindern, mit meinen Kindern nicht, dass du sagst, du musst das machen, sondern du musst immer plausibel erklären, warum ich das jetzt gerne so hätte.
Mhm.
Ja, und wenn sie dann akzeptieren, dann ist es gut. Wenn sie nicht akzeptieren, habe ich es nicht gut erklärt.
Ja. Ja,
oder
ja.
habe ich sie nicht überzeugen.
Ja. Also generell finde ich halt in Ordnung, Grenzüberschreitung, solange man nicht die Gesundheit oder die Psyche anderer Menschen tangiert, dann ist das auch mal in Ordnung.
Ja.
Also Eigentum
anderer Leute. Man muss auch über die Grenzen rüber, also immer.
Ja.
Also sonst kommt man ja nicht weiter. Sonst
juckt dir das nicht im Fuß in der Tempo-30-Zone, wenn du weißt, da kommt der Blitzer, einfach mal mit 100 durchzufahren? Ich hab das wirklich.
Das juckt
also ich
mich
mach's nicht.
Es juckt mich immer, aber dann weiß ich, ich hatte schon so viele Jahre meinen Führerschein weg.
Hatte so, ja, ich habe mich noch nicht verloren.
Ja, diese MPU und diese ganzen Maßnahmen, die man dann, also das,
also bei
da
mir
bin ich ruhiger geworden.
Bei früher, mir in Hamburg in der Schlesemannstraße ist eine, ich glaube, die älteste Blitzerampel und so, und dann bin ich auch schon 2-3 Mal so locker reingefahren, weil man es vergessen hat. Aber jedes Mal, wenn ich die sehe, dann fühle ich mich so provoziert von diesem Ding. Das ist wie so ein staatlich genehmigter Mittelfinger in mein Gesicht.
Ja.
Und ich denke irgendwann mal so, irgendwann fahr ich da mit 100 durch, macht gar keinen Sinn, weil du kommst wieder, das ist gar keine spannende Strecke oder keine, das ist in Ordnung, dass man, aber jedes Mal, wenn ich das Ding sehe, werde ich ein bisschen bockig im Auto.
Ja.
Bist du ein guter Autofahrer eigentlich? Oder fährst du gerne?
Glaube ich, ja, glaube ich. Ja.
Bist du,
ja. Ich habe auch schon ein Rennen gefahren auf dem Nürburgring mal damals.
Ach, cool, war so eine, ich auch.
Ja?
Ja, ja, ich habe eine
24 Stunden?
Nee, ich habe nur eine C-Rennlizenz, bin mal Minicup gefahren und Carrera Panamericana und
schön.
Solche Sachen.
Ja. Nein, ich glaube, ich bin sehr guter Autofahrer. Ich hatte auch schon meine Unfälle, aber auch wieder leider mit Alkohol.
Ja.
Immer Alkohol dabei gewesen. Und
viel oder wenig?
Wie viel Alkohol?
Ja, also war das so?
1,4.
Ja, okay, 1,4, das schon. Hast du den gemerkt?
Zu der Zeit? Nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt hier gar nicht mehr Auto fahren oder so. Also das ich war der Meinung, dass ich... Ich habe den schon gemerkt, aber nichts. Aber ich, also so richtig betrunken oder so, da habe ich so den falschen Körper für. Ich kann, also ich war selbst erschrocken, dass das dann so ein 1,4er-Wert war. Aber ich habe das nicht so wirklich gemerkt.
Ich kann deinen Alkoholwert überhaupt nicht beurteilen. Also ich wüsste nie, wie viel Promille ich hatte oder nicht hatte. So, ich meine, überleg mal, du gehst abends um 8 fängst du an mit dem Essen gehen und morgens um 7, 8 kommst du nach Hause. Das sind 10 Stunden, die man nachts manchmal unterwegs war. Und ich glaube teilweise ja noch länger. Und die wilden Hunde sind ja noch länger unterwegs, tagelang unterwegs. Aber es hätte mich einfach so interessiert, ob man das merkt.
Ich hätte gern,
weiß man, dass man betrunken ist.
Und ich hätte gern so eine natürliche Schranke, wie es die meisten Leute hat, dass es richtig scheiße danach geht, wenn du mal eingehoben hast, ja, oder mal. Und das ist bei mir aber nicht der Fall gewesen. Deswegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Partnerin sehe oder so. Wenn die mal 2 Glas oder 3 Glas, dann ist der nächsten Tag ist der schlecht und dann hat Kopfweh und so. Und das hätte ich mir gewünscht.
Ja.
Weil das war genau im Gegenteil. Ja, früher, wo ich noch richtig fit war, da wenn ich eine Flasche Wein getrunken habe oder so, dann habe ich ein bisschen geschwitzt und kam ein Tropfen Schweiß auf der Stirn und dann war das eigentlich schon wieder weg.
Ja.
Ja, weil dieser Stoffwechsel so brutal gelaufen ist. Aber ich hätte mir da mehr so wie es normalerweise üblich ist, weißt du so, weil wenn du dann auch nichts hast den nächsten Tag, wenn du ganz normal aufstehst und sagst, ja, hätte ich jetzt gestern getrunken oder nicht, dann wäre es heute genauso gleich gewesen.
Ich bin mir relativ sicher, wenn das so wäre, wärst du nie den Berg hochgekommen.
Ja, natürlich.
Weil dein Körper kann mehr.
Ja.
So, und zwar ganz einfach. Ich weiß es wirklich nicht, hast du Familie derzeitig?
Ja.
Beziehung, Kinder?
Ja, ich lebe in einer Beziehung, Freundin.
Ja.
Und ich habe ja 4 Kinder aus 2 verschiedenen, also ich bin ja geschieden.
Ja.
19 bin ich geschieden worden. Habe wunderbaren Kontakt zu allen.
Schön.
Also wirklich so eine, wie sagt man, Patchwork ist so, aber meine erste lange...
Patchwork klingt immer ein bisschen zu heile Welt.
Also zum Beispiel, was wir geschafft haben, und da bin ich auch wahnsinnig stolz auf meine Frauen noch, auf meine Partnerin. Ja, nee, ich hatte immer gute...
Sagst, deine Frauen, da ist auch eine Ex-Frau dabei, das heißt, wir sind jetzt hier nicht mehr schienig unterwegs.
Nein. Aber will ich mal kurz sagen, weil wir da, glaube ich, weil wenn du nach links und rechts guckst, dann sehe ich so viel gescheiterte Beziehungen, wo die Kinder leiden, wo man sich überhaupt nicht mehr versteht, wo man nicht mehr miteinander sprechen kann und sie eigentlich hasst, das kenne ich gar nicht.
Darf ich ganz kurz ein paar Jahre zurückrunden und du hast erzählt, du bist Scheidungskind, richtig?
Ich bin Scheidungskind, ja.
Ich mein auch?
Vater, ja.
Ja, in welchem Alter?
Mit 6 Jahren.
Gut, bei mir war es mit 4. Ja. Meinst du, das hat was mit dir gemacht?
Ja.
Oh, wirklich? Was denn?
Ich glaube, jedes Kind...
Du hattest keinen Kontakt zu deinem Vater,
ja, oder? Gar keinen Kontakt mehr. Weißt du, was das mit mir gemacht hat? Ist so, meine Mutter hat auch zweimal versucht, so ein Wochenende, wo Vater uns eigentlich am Wochenende gehabt hätte. So sind wir mit dem Trabi hingefahren und dann standen wir da. Da gab es natürlich halt kein Handy und so, aber er hat uns nie abgeholt. Ja, und das ist so für ein kleines Kind, so von 6 Jahren, der Vater, also ich habe mich natürlich darauf gefreut, auf das Wochenende mit Papa. Und dann kam er aber nicht, weißt du? Und dann habe ich ihn auch nie wieder gesehen. Und das, ich habe dann so ein bisschen in meine Coaches so diese Vaterfigur immer gesucht. Also ich glaube, dass es immer ein Handicap ist, wenn ein Elternteil nicht da ist oder gar nicht mehr, auch das Gefühl nicht mehr gibt, irgendwie wertvoll zu sein oder auch in die Erziehung und so weiter. Und der Opa zum Beispiel, das hat mein Opa so ein bisschen übernommen dann, aber das ist auch nicht der Vater. Verstehst du? Also ich glaube, dass du da schon leidest.
Also ich versuche gerade so mich in dem Alter gerade wahrzunehmen. Ich habe nur eine relativ, manchmal bin ich auch ein Arschloch, also aber so jetzt in der Aussage, wenn ich mir jetzt So, und ich baue gerade Nähe zu dir auf, ne? Und es tut mir gerade fürchterlich leid, dass dir das widerfahren ist. Das ist so ein bisschen diese Hypersensibilität, unter der ich manchmal leide, aber es tut mir gerade wirklich leid. Und ich denke dann so in dem Moment so an die Elternteile, kriegt euer einen Scheiß zusammen. Weil du, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 51, werde ich jetzt.
Und du kannst dich noch an den Moment erinnern. Das zeigt ja, wie eklatant so eine psychologische Gewalt oder so eine psychische Gewalt oder eine Vernachlässigung, was das mit diesen wunderbaren Wesen schafft. Ne? Also kriegt euren Scheiß zusammen, egal wie ihr die Alte hast oder den Alten. Aber wenn ihr Kinder instrumentalisiert oder denen nicht gerecht werdet, dann ist das wie physische Schläge. Und da sind wir uns doch alle einig, dass das nicht angemessen ist. Aber warum gehen wir davon aus, dass das nicht beachten, das nicht kümmern, das instrumentalisieren, weil ich kriege das auch teilweise im Bekanntenkreis mit, das ist nicht in Ordnung. Nein, das ist absolut, und das ist psychische, weil wir haben alle unsere Themen, glaube ich. Nur weil wir es nicht sehen, nur weil da kein blauer Fleck im Auge entsteht oder eine Strieme auf dem Rücken, heißt das nicht, dass es weniger schmerzhaft ist, sogar vielleicht noch. Und ich will jetzt gar keinen Wettbewerb starten in dieser Welt. Es ist Misshandlung. Es ist eine Form von einer Misshandlung und ihr wisst nicht, was ihr, also kriegt euren Scheiß zusammen, kümmert euch darum. Muss man einfach so sagen.
Es ist auf alle Fälle, geht das in die Charakterbildung des Kindes voll mit rein. Und das habe ich aber auch, ich habe immer gesagt, ich habe immer jahrelang bis zu meinem, bis ich das mal aufgearbeitet habe in der Doku und auch im Buch, bis ich mich mal richtig lange mit beschäftigt habe, habe ich immer gedacht, oh, das war ja schöne Kindheit, von meiner Mutter habe ich Liebe bekommen, Vater habe ich nicht gestört, dass er nicht da war, weil ich hatte meinen Coaches, meinen Opa und so weiter, aber das war so, natürlich habe ich das so gemeint, aber was das letztendlich mit dir wirklich gemacht hat, das habe ich erst später rausgefunden.
Das finde ich ja faszinierend, das habe ich nie verstanden, aber es gibt ja manchmal hier auch so Inga Laschig sucht oder vermisst oder irgendwie solche Sendungen, ne? Und da geht es auch manchmal darum, um so Kinder, die praktisch ihre Eltern oder nicht mit den leiblichen Eltern oder nur mit Teilen des leiblichen, der Vater oder die Mutter ist irgendwo anders hingegangen. Und dann werden die Volljährigen, und auf einmal ist das für die so wichtig, obwohl sie ein richtig funktionierendes Elternhaus haben, das auch wissen, die auch als ihre Eltern akzeptieren und auch verinnerlicht haben, emotional. Und trotzdem wollen die unbedingt wissen, wer dann sozusagen das Leibliche noch ist. Die wollen das irgendwie, dann ist da eine Unruhe drin. Ja, krasses Thema, glaube ich. Ganz, ganz, ganz spannend, was dieses Eltern-Kind-Verhältnis aus mit Menschen macht.
Bei mir war es ja so, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich die Story noch nicht bei mir, aber bei mir war es ja so, das war so prägend, weil mein Vater hat uns dann mit 6, wo ich 6 war, verlassen. Und dann wurde ich mit 19 Amateurweltmeister. So, und dann war in Berlin so ein Rundstreckenrennen auf dem Kurfürstendamm. Da bin ich dann im Weltmeistertrikot gefahren und dann fahre ich so mich warm. Und da waren halt sehr, sehr viele Leute auch gestanden, Fans und so weiter, Zuschauer. Und dann höre ich aber mal, Jani. Also nur ein Wort, Jani. Und ich wusste sofort, das ist Vater. Überleg mal, das sind 13 Jahre dazwischen. Und ich hatte nicht viel Kontakt mit meinem Vater, auch in den ersten Jahren nicht, ja, weil der hat mich eigentlich gar nicht gesehen, bis ich im Sport ein bisschen besser wurde, bis er gemerkt hat, oh, der hat so im Sport ein bisschen was, da habe ich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Aber also ein Wort, überleg mal, da habe ich mir oft Gedanken drüber gemacht, ey, wie geht das? Also natürlich manchmal hat man so Gerüche aus der Kindheit oder so, wenn ich jetzt an der Ostsee bin, so dann merke ich sofort, oh, Ostsee verbunden mit Kieferwälder und so weiter. Da hast du sofort wieder die Kindheit drauf. Aber ein Wort habe ich sofort gewusst, das ist mein Vater. Ja.
Wie war das?
Das war gut. Ich habe mich sau gefreut und bin dann auch, habe umgedreht und dann, ey Vater, was denn du hier? Ja, ich bin super Fan.
Ich bin super, dein Vater ist ja ein super Fan.
Das waren so die ersten kurz und dann habe ich gesagt, gib deine Nummer, weil war gleich Start. Ja. Und dann ist es aber so, ich weiß nicht, ob das Schicksal so wollte oder was, da habe ich die Nummer hinten ins Trikot rein, ins Rennen gefahren und natürlich mit dem Schweiß und da war ein bisschen Regen, war der Zettel dann aufgelöst und die Nummer war nicht mehr da. Und ich bin ein paar Mal rumgefahren, danach habe ich ihn gesucht und so weiter. Hab dann die Nummer wieder verloren gehabt und hab dann irgendwie gesagt, ist das jetzt Schicksal oder soll ich den nicht jetzt nicht mehr kontaktieren? Oder ich habe ihn dann später nochmal die Nummer rausgekriegt, nochmal ein paar Jahre später dann und dann wollten wir uns, wollten wir uns tatsächlich zusammensetzen. Hat dann gelebt mit einer anderen Familie in Lübeck. Und dann haben wir uns verabredet und dann die nächste Nachricht war Herzinfarkt mit 60. Gestorben. Ja. Das ist so die Erinnerung an meinen Vater, aber das ist so.
Ich habe meinen Vater letztes Jahr verloren, der ist sehr spontan plötzlich verstorben.
Mhm. Hattest du denn Kontakte nach der Scheidung?
Ja, deshalb. Also bei uns war es so ein bisschen, also auch 70er Jahre, ne? Mitte der 70er Jahre Scheidung, bei der Mutter geblieben. Am Anfang hatten die, glaube ich, echt ein hartes Verhältnis, überhaupt wieder Kontakt auf eine klassische Scheidungskind. Mein Vater durfte nicht rein, ne? Hat uns abgeholt alle 14 Tage. Okay. Wir haben die schlechten Klamotten angekriegt, damit Vater neue kauft. Das ganze Brumbaborium, das ist eine Situation. Die ich nie mochte. Ne? Aber ich kann mich da auch nicht dran erinnern, weil beide waren sehr herzlich auf ihre Art und Weise. Ne? Aber die hatten dann natürlich auch beide blutjung. Also ich glaube, jetzt muss ich mal überlegen, die hat mich mit 23 bekommen, ich bin schon das zweite Kind, also meine Schwester mit 20. So, dann zwei Kinder, die rein und das Ganze drumherum. Also das ist so eine Phase, an die ich mich nicht gerne erinnere oder kaum auch erinnere. Und dann hat sich das irgendwann normalisiert. Dann haben wir mal mehr, mal weniger Kontakt gehabt. Also wenn ich sage jetzt weniger, halt zweimal im Jahr. Und weil durch unterschiedliche Räumlichkeiten telefoniert, Geburtstage etc. Und war aber nie so im Nachhinein nie von einer besonderen Intensität geprägt, sondern es war klassisch Kino essen, kochen. Also es gibt ganz viele tolle Erinnerungen. Ne? Ich mache das nur einfach so. Und dann haben wir uns mit 16 Jahren mal bös verkracht. Wir haben uns mal bös gestritten. So, da war wirklich so, wo ich mental im Kopf war, als Teenager, leck mich am Arsch. Und da hatten wir einen sehr guten Freund von ihm, Gerd Koch damals, der hat dieses Quatsch, was ihr jetzt macht. Also da waren wir so kurz vor, ne, so zweibockig. Und dann hat der in dem Streit auf uns eingewirkt. Und dann haben wir eine ganz tolle Beziehung aufgebaut. Also okay, aus dem Streit ist was unfassbar Schönes geworden, weil wir so tief sitzende Sachen uns mal in den Kopf geschmissen haben. So wütendes Kind. Das war sehr, sehr, sehr schön. Und die Beziehung haben wir bis zum Schluss. Ich wusste seine Macken, seine Marotten. Und wie gesagt, wir waren ein paar Tage noch vorher da, zwei Tage vorher, um genau zu sein. Keine Anzeichen, kein Ding. Irgendwie, wir hatten gerade wieder die nächste Stufe für eine intensive Beziehung aufgebaut. Und er ist halt plötzlich verstorben. Und ich bin auf eine sehr, sehr seltsame Art und Weise dankbar dafür. Und ich bin, also für ihn. So, weil ich meinen Vater nicht hätte leiden gehen wollen. Ich habe meinen Vater halt verloren, wie mein Vater war. Und ich habe meinen Vater halt nicht verloren, wie mein Vater eventuell mal aussah. Und der mentale Verfall hat nicht stattgefunden, der körperliche Verfall hat nicht stattgefunden. Okay. So, dafür bin ich auf eine seltsame Art und Weise dankbar. Und wir haben bis zum letzten, über die Jahre, jeden Konflikt gelöst.
Ja, super.
Wir hatten Pläne für die Zukunft. Wir sind also mitten aus dem Leben raus. Und das hat was sehr Schönes. Das hat wirklich was sehr, sehr Schönes. Bin ich der Meinung, dass es zu früh ist und dass Mutter Natur ein Arschloch ist? Da haben selbst über diesen Begriff, also das habe ich schon mal in der Öffentlichkeit gesagt, da haben sich schon Leute aufgeregt, wo ich sage, nee, manchmal ist Mutter Natur ein Arschloch. So, weil manchmal ist es schwer für den Menschen, Dinge nachzuvollziehen. So, und vermisse ich ihn? Jein. Jein, das kann ich ja nicht wirklich sagen, weil ich habe ja die Erinnerungen, die sind bei mir sehr lebendig. Ich erinnere mich daran. Ja. Ich vermisse ihn so, als ob er noch lebendig wäre. Und ich bin traurig, aber ich trauere nicht. Für mich immer so, also ich finde die Sprache könnte so viele Antworten geben, wenn wir manchmal genauer über deren Bedeutung nachdenken. Ja. Weil trauern würde bedeuten, dass ich irgendwie immer noch so, und ich bin traurig, dass er nicht
aber
da
ich ist. Das, aber ich finde das schön, wie du vertrauen von deinem Papa redest. Ich finde das schön, ich glaube, da hat er einen guten Job gemacht, trotz der Scheidung, glaube ich. Das höre ich jetzt so raus, weil ich kenne auch andere Geschichten, wo ist der alte Ende unter der Erde und so. Also gibt es ja oft sowas. Ne?
Aber das würde ich jetzt auch gerne auf meine Mutter noch erweitern. Ja, weil natürlich, meine Mutter hatte die Arschkarte, die hatte nämlich zwei Kinder, war alleinerziehend und die hat natürlich in einem tagtäglichen mehr Verbote, mehr Dinge, mehr Exzesse aussprechen. Und da merke ich im Alter viel, viel, viel mehr, wie sehr ich das doch schätze und wie sehr ich doch dankbar bin. Das hat für mich länger gedauert, da ein bisschen aufzumachen und da auch Verständnis für den Menschen Mutter zu entwickeln. So, oder überhaupt für den Menschen Eltern zu entwickeln. Beim Ende des Tages sind es auch nur Menschen.
Absolut.
So, und wir sehe ich genauso. Die haben eine gesellschaftliche Positionierung. Ja. Man vergisst, Das ist nicht nur, weil da unten mein Kind rauskam und weil mein Vater und Verantwortung geworden, nur weil das so ist, dass du auf einmal alles änderst. Das ist eine Mammut-Herausforderung. Ja,
natürlich.
Du hast die Beziehung, du hast
die
Herausforderung des Alltages tagtäglich.
Ja.
Und dann hast du auch manchmal noch die Drecksbratzen, die ja auch nicht immer nur Sonnenschein sind, sondern das ist so, das sind Herausforderungen. Deshalb auch da, wie gesagt, ich werde gerade so altersmilde. Ich habe so eine schöne Versöhnung oder so eine schöne, was versöhnt, nicht Versöhnung, Versöhnliches in mir, so was Friedliches. Ich finde das ganz, ganz angenehm. Deshalb bist du oder was sollen deine Kinder mal über dich sagen?
Was sollen meine Kinder mal über mich sagen?
Also wenn die so, ich stell dir mal vor, hast du mal jemals an deine Beerdigung gedacht oder an deinen Tod? Ich plane meine Beerdigung leidenschaftlich gerne.
Nee, nicht wirklich. Okay. Nee.
Noch nie über deine Beerdigung
gedacht? Ich war ja schon ein paar Mal dicht dran, ne? Ja.
Ja, vielleicht denkst du deshalb nicht drüber nach.
Nee, da mache ich mir noch nicht so einen wirklichen Kopf drüber.
Ich habe schon eine Playlist. Total alles dicht, also komplett rauf und runter. Ich möchte Epos. Ich möchte also.
Meine Mutter hat das auch gemacht. Hat das auch für ihren Hund gemacht und so weiter. Nee, ich finde das. Aber da bin ich noch so ein bisschen. Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich zu dicht dran gewesen.
Ich beschäftige mich noch nicht so damit. Weil ich glaube,
das ist der einzige Bereich, wo ich wissentlich und übertrieben eitel bin. Also wo ich wirklich sage, ich hätte nichts dagegen, wenn sie denn den Jungfernstich sperren und dann werde ich offen aufgemalt.
Okay.
Aber ich hätte nichts dagegen, wenn fremde Menschen eine Träne verdrücken, so wie bei Lady Di.
Ja.
So, ich hätte die Beerdigung von Jan Vedder, die war so lustig, weil hast du das mitbekommen damals?
Nee.
Also Jan Vedder wirklich ein ganz, ganz, ganz nah, tiefer Freund, gar nicht so laut nach außen, sondern in ganz intimen, leisen Momenten. Und der hat ja ein Staatsbegräbnis. Also da war der Michel war voll, da war die Presse, das war eine Live-Übertragung beim NDR. Das hat er sich so gewünscht. So, da war Brumbaborium und dann ist er noch einmal den Kiez rauf und runter gefahren worden, irgendwie so. Und das war so. Und ich habe mir so gedacht, dem wird das hier gut gefallen gerade. Das ist so in seiner Welt, super bescheidener Kerl, ne? Aber das fand er gut, das hätte er gut gefunden.
Ich glaube. Ja, natürlich. So, ja. Aber macht man sich, ich finde das gut, wenn man sich da...
Ich plane meine Beerdigung.
Ist wahrscheinlich besser, ja.
Ja.
Dass es auch alles gut läuft. Weil du hinterlässt ja, hinterlässt du ja ein Chaos, wenn du es nicht gut planst.
Oh, das kann ich nur empfehlen. Also kümmert euch um einen Scheiß, was...
du hinterlässt ja deinen Kindern und so weiter einen Scheiß. Ja.
Ja.
Was ich habe, ist ein Testament.
Ja.
Also das ist, muss ich aber auch wieder anpassen. Das ist gut, dass wir darüber reden.
Es
gehen ein paar Jahre immer, erinnert sich ja auch ein bisschen was und so weiter. Aber dass das so geregelt ist, weil ich glaube, das war bei meinem Vater, den wir ja nicht kannten, also meine Brüder, mein jüngerer Bruder ja gar nicht, der war eins. Und mein bisschen älterer Bruder kannte ihn leicht besser wie ich. Aber dann kam so, dann wusste keiner, wer die Beerdigung zahlt von ihm. Und irgendwann hat der Staat rausgekriegt, dass er noch Kinder hatte und dass es noch einen Jan Ullrich gibt, der das Geld hat. Aber dann denke ich mir auch so, das ist ja traurig. Das ist ja wirklich, wirklich traurig nach so einem Menschenleben, dass du dann irgendwie auch keinen in deiner neuen Familie hast. Da muss ich auch sagen, da habe ich auch, das fand ich sau traurig, dass mein Vater es nicht geschafft hat, dann irgendwie noch jemand um sich zu haben, der dann sagt, Mensch, ordentliche Beerdigung und so weiter. So, dass der Staat dann noch Nachkommen suchen muss, die da bezahlen.
Aber weißt du was, das Beruhigende dahinter, mit dem Gift musst du nicht ins Bett gehen. Das müssen die anderen, die sich nicht drum kümmern. Das ist wirklich für mich immer wieder.
Aber da stößt du bei mir etwas an, wo ich glaube, da hast du absolut recht. Ja, man müsste sich vielleicht doch, weil das kann ja Herzinfarkt, dann bist du weg und dann hast du nichts geregelt, hast du ein Chaos hinterlassen.
Mein Vater. Beste Beispiel. Mein Vater so einfach wirklich Chaos hinterlassen und da schmutze ich jetzt ein bisschen drüber, weil es auch ein bisschen schön war, das Chaos, sich mit dem Chaos vom Vater zu beschäftigen, aber natürlich in anderen Bereichen. Aber da ist, also, und das ist nicht so kompliziert, ne? Also die Papiere zu sortieren, Transparenz, kannst du ja irgendwo deponieren und gut ist. Also aber ich finde, also.
Ja, das werde ich jetzt wieder angehen. Das war ein schöner Gedanken an.
Also ich habe schon das Musikprogramm. Also ich weiß, ich möchte.
Ja, meine
also,
Mutter hat das
also
auch
ich,
so.
Ich bin genervt von den Leuten, die sagen, ja, die Leute sollen lachen und tanzen und feiern, wo ich nee, die sollen schon auch Rotz und Wasser heulen. Also die dürfen gerne lachen dabei, Aber die sollen auch ein bisschen rumheulen da. Und wie macht man das am besten? So, ich wünsche mir das am liebsten. So Schwarz-Weiß-Fotos, die so ineinander übergeben, langsam, und wo ich versonnen in die Ferne gucke. Also wo vermeintlich.
Du hast eine wahnsinnig tolle bildliche Vorstellung.
Ja, total, ne? Ja, aber ich habe Filme im Kopf, durch und durch.
Ich mag das auch, weil ich das auch so habe. Ich muss es mir bildlich vorstellen. Ja. Da hast du was in mir jetzt geweckt, wo ich sage, ey, da denke ich mal nochmal drüber nach. Ja, das muss ich auch ändern.
So, ich weiß nicht, ob wir uns ja schon mal gesehen haben, aber das würde ich gleich gerne noch fragen. Ich würde aber die eine Antwort noch gerne zu Ende kriegen.
Ja,
was sollen deine Kinder über dich sagen?
Ja.
Wenn die reden, meinen, weil die werden nicht drumherum kommen.
Jan Ulrich, ich weiß, dass ich Scheiß gebaut habe, ja. Und ich konnte es, ich war halt nicht so stark, das weiß ich auch, das schäme ich mich auch, aber das ist so, ich glaube, das ist das Leben. Ich habe es nicht geschafft, nachdem mein Vater ja schon mit Alkohol auch Probleme hatte, nicht geschafft, in dunklen Situationen, in schweren Lebenssituationen, Finger weg vom Alkohol. Das habe ich nicht. Das hängt mir so nach, weil da war ich nicht stark genug zu sagen, jetzt habe ich Kinder und jetzt lass diese Scheiße, weil mein Vater war ja auch, das habe ich dann nicht geschafft, und da denke ich mir auch, ja gut, ich habe ja auch mein Leben, das war für mich in dem Moment war es der Weg. Ja.
Darf ich unterbrechen?
Ja. Weil ich wollte dann noch zu Ende sagen, was sollen meine Kinder?
Ja.
Meine Kinder sollen eigentlich sagen, Papa war immer liebevoll, also er hat uns auch immer, wir haben die Liebe gespürt, ja, und er hat sich versucht, in seinen Möglichkeiten wirklich um uns gut zu kümmern und das Bestmögliche aus der Scheidung noch irgendwie rauszuholen. Ja, und vor allen Dingen, was ich auch noch wieder intensivieren möchte, ist noch mehr intensive Zeit mit den Kindern. Weil Geschenke und so, das ist alles so das Materielle. Was ich ja auch sage, das ist halt kurzfristig schön, so, das ist wie so Bonbon, so ein süßes Bonbon, wenn er aufgelutscht ist, ist es schon wieder vergessen und hat nichts gebracht, sondern intensive Zeit. Ja, das muss ich auch wieder intensivieren. Ja. Weil
dann
das ist so meine.
Dann mache ich jetzt mal deinen Wingman irgendwie, wie Gerd Koch damals, als wir mit meinem Vater geschritten haben, angenommen, jetzt irgendein Kind würde irgendwie blöd über dich reden oder ein blödes Gefühl haben. Dann würde ich mir das Kind nehmen, würde mich mit ihm hinsetzen und sage: Guck mal, dein Vater ist Jan Ulrich. So, dann ist ein Mensch mit der auf der ganzen Welt einzigartig ist, sichtbar einzigartig. Einzigartig sind wir alle, aber sichtbar einzigartig, wo so viele Menschen, so viel Erwartung, wo so viel dran ist. Dein Vater hat falsche Entscheidungen getroffen im Leben, aber dein Vater ist sehr viel stärker als die Personen, die richtige Entscheidungen immer treffen, weil richtige Entscheidungen und die durchzuführen, das ist einfach. Aber falsche Entscheidungen zu treffen und sich da wieder rauszubewegen, das erfordert Kraft und das erfordert Rückgrat und das erfordert wirkliche Stärke. Und ich finde, dass das eine sehr viel größere Eigenschaft ist. Und ich glaube, dass wenn du das weiter so machst in dieser Art und Weise und wenn das jetzt nicht nur ein Bild ist, was wir hier kurz einmal in der Öffentlichkeit abgeben, glaube ich, können deine Kinder wahnsinnig stolz auf dich sein. Weil jeder, deine Kinder werden in die Scheiße greifen, aber du wirst ein Vorbild sein, dass es okay ist, dass man Fehler machen kann, wenn man versucht, Hilfe anzunehmen, sich zu zeigen, auch zu sagen, hey, ich brauche, ich bin, ich will, ich möchte. Und wenn du auch fünfmal den Versuch starten würdest, zeigst du fünfmal die Stärke, sich da rauszubewegen. Und das ist das, was respektiert werden muss.
Das ist
nicht
super,
immer,
super
nicht
schön.
Immer auf diese weiße Weste, langweilig.
Ja, das stimmt.
Weiße Weste ist meistens nicht weiß, sie ist nur besser gestrichen.
Absolut,
so,
da hast du recht.
That's it. So, ja, ich finde an dir.
Hast du sehr, 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 sehr schön gesagt. Und ich glaube, ich bin auch überzeugt, das würde ich ja auch sehr, sehr viel ändern, dass das genauso meine Kinder auch denken werden.
Genau. Ich glaube auch, das wäre mein Wunsch, wenn irgendwann Leute nach meinem Ableben sagen, ist ein Guter.
Ja.
Ist ein Guter.
Das reicht mir.
Ist ein Guter.
Das reicht mir.
So, ist so. Diese Detailfickerei in Dinge, die man gut, schlecht gemacht hat? Nee, aber einfach rundherum ist ein guter Seiner von uns.
So, egal in welcher. Das ist der Ritterschlag.
Ja. Ich finde, das ist eins sehr schön.
Damit kannst du vor Gott treten.
Und damit das funktioniert, muss man seine Beerdigung
planen.
Weil dann,
du hast keine Argumentation mehr.
Du hast jetzt was angestoßen. Ich will Frank Sinatra, My Way, weil ich finde, das ist eine der Hymnen, so, die einfach das Leben eines jeder Menschen beschreibt. Wir machen alle unseren Weg, aber er beschreibt es halt geil. Zu viel, zu wenig, dieses, jenes, Fehler gemacht, ja, mehr schlucken als man, wer sich den Text mal übersetzt, wir haben manchmal zu groß abgebissen vom großen Kuchen des Lebens. Wir waren mal kurz davor, uns zu verschlucken. Oder dieses, that's life. Weißt du, man liegt im Mai unten und im Juni back im, so, das sind so geile Nummern. Dann natürlich Emotionsnummern, wo man weiß, alleine die Instrumentalisierung und die Gesanglichkeit, das macht die Leute schon betroffen. Das ist so bei mir Creep. So, hab ich haben wir gesprochen drüber, über Max Mutzke, ne? Also ja, so Soundtrack des Lebens. Dann würde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein bisschen was Händel-mäßiges, also ein bisschen Classic, um mir Tiefgang zu verleihen. So, also um diesen, diesem, ja, doch kein Problem damit, Hamburger Michel oder so. Das muss schon irgendwie so, ja, und dann hinten raus darf auch noch mal ein bisschen, achso, hier, Danny Boy. So, und dann dazu Schwarz-Weiß-Fotos von mir im Hintergrund und vielleicht so ein bisschen Haze. Weißt du?
Aber, jetzt hör auf, ich habe da ein Bild, aber wir sprechen immerhin von deinem Abschied.
Weißt du, wenn ich richtig sauer werde, richtig sauer, wenn ich mal sterbe, ja, und ich nicht beim Jahresrückblick der verstorbenen Menschen beim Deutschen Fernsehpreis mit auf der Leinwand, dann wäre ich stinksauer.
Dann kommst du als Baby wieder und gibst es der Welt.
Ja, ja, dann wäre ich stinksauer. Da habe ich mir 20 Jahre den Arsch aufgerissen. Und dann komme ich nur nicht mehr mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf eine beschissene Leinwand für 3 Minuten irgendwie so. Boah, würde ich mich ärgern. Würde ich mich ärgern. Ich sag, so, das ist mein einziges erklärtes Ziel noch. Egal wann, wie, wo ich, dass ich bei dem Jahresrückblick, wenn es sowas noch gibt, zumindest erwähnt.
Es ist schön, dass du das auch jetzt hier oft für die Öffentlichkeit so preisgegeben hast, weil jetzt denkt man darüber anders nach und man weiß jetzt auch, viele Leute wissen ja gar nicht, was dem einen anderen wichtig ist. Jetzt weiß es aber Deutschland, dir ist das wichtig. Aber du, ich hoffe und bete dafür, dass es ja auch viele Jahrzehnte noch dauert.
Bedingt ist mir egal. Hauptsache, es bleibt so intensiv. Ja, pass auf, genau. Was bist du für ein Freund?
Was bin ich für ein Freund? Ja. Helf mir.
Großzügig? Eher nicht großzügig?
Ja, ich bin sehr großzügiger Mensch.
Wenn ich sage, gib mir mal einen Fuffi schnell, damit ich irgendwie so. Holst du ihn dir wieder?
Nö.
Okay, ich nehme mich auch nicht. Aber wir sind ja kurz vor Weihnachten. Ich stehe jetzt gerade auf und im Podcast macht diese ganze Nummer hier auch gerade keinen Sinn. Wir reden nicht über Ästhetik, wir reden nicht über Hinder. Aber es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Dann ist es das Erste, was ich aus den Händen gebe.
Wirklich?
Ja. Wow. Also wirklich von Herzen, wirklich von Herzen.
Ich muss dich mal kurz drücken.
Ja.
Ich muss dich drücken. Komm, vielen Dank, das ist mir wirklich super viel wert. Das kriegt einen ganz, ganz tollen Platz.
Hey, es braucht noch nicht mehr hängen. Immer. Das braucht nicht hängen. Du musst nur wissen, dass du es hast.
Ja.
Es muss nicht hängen, weil Bilder zu verschenken ist. Also ich schenke dir gerade ein Bild von einem von mir sehr, sehr wertgeschätzten Künstler und ich finde halt, also Gideon Schenk. Mhm.
Bist du verrückt?
Es ist so, Bilder zu verschenken, man greift so sehr in das Interieur einer Person ein. Ich weiß nicht, wie er wohnt, ich weiß nicht, welche Farben, ich weiß nicht, was. Deshalb, darum geht es nicht.
Nee, darum geht es nicht.
Es geht nur darum, dass du weißt, dass du es ab jetzt hast und du bist der einzige Mensch das weltweit,
Wahnsinn,
der das jetzt hat.
Oh.
Das ist toll. Und das ist sehr besonders.
Das ist ganz, ganz besonders. Fehlen jetzt auch ein bisschen die Worte. Und jetzt aber, bin ich eine berechnende. Also vielen Dank.
Ja, und wir haben ja Weihnachten, feste Liebe. Ich schenke wahnsinnig gerne. Ich liebe es zu schenken.
Ja.
So maßlos, groß, für mich hat Geld keinen Wert. Also
was ganz Tolles, wirklich.
Wenn ich wüsste, dass irgendjemand irgendwas, dann mach. Also ich bin da komplett maßlos. Vielleicht auch damals, weil ich als Kind nicht so viel hatte. So, dass ich das jetzt teilweise auch damit kompensiere. Und ich stelle jetzt die Frage, die wir, ich glaube, das nächste Mal beantworten wollen. Ich glaube, das, was uns auch umtreibt, oder auch das sind natürlich auch Fragen, die wir beide in Phasen unseres Lebens haben. Ich will wirklich wissen, was ist dein Sinn deines Lebens?
Okay.
Oder was ist der Sinn deines Lebens?
Ja.
Nicht des Lebens, sondern deines Lebens. Toll, ne?
Ja, voll wahnsinnig groß.
Ich habe Beckmannsche Züge. Ich könnte so ein bisschen was machen wie Lanz, ne? Nur halt ohne. Also ohne Wissen, sondern einfach so mit Emotionen. Ich bin so ein
Ja, irgendwie will ich auch so ein bisschen Tim Melzer sein mittlerweile.
Oh, jetzt hören wir auf. Ich will ein bisschen, sind wir nicht alle ein bisschen Tim Melzer? Toller Satz, I love it. Das ist mein Geschenk.
Bis zum nächsten Mal, freue mich.
Woche, ja,
Wahnsinn, schön.
Na, wie war's?
Das ist so schön, mit Tim sich auszutauschen, auch über schwierige Themen. Wir haben ja auch ein bisschen über den Tod gesprochen, über Vaterverantwortung und so weiter. Also das sind ja auch so Sachen, wo ich, da muss ich schon Vertrauen haben, ja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine tolle Chemie zwischen uns, muss ich schon sagen.
Das ist ein bisschen wie, als ob wir irgendwann mal getrennt worden sind oder two brothers but different mother sind irgendwie. Also da ist ganz viel Ähnlichkeit von, obwohl wir komplett unterschiedliche Lebenswege haben. Es gibt Dinge, die ich mit ihm hier im Podcast nicht besprechen würde, weil ich glaube, dass wir beide zu offen sind. Also ich merke schon langsam, dass ich manchmal eine Frage anders formuliere, weil ich nicht möchte, dass er mir so antwortet, wie ich es vermute und wie ich glaube, auch das Gefühl habe, dass meine Vermutung richtig ist, weil irgendwie haben wir eine Art Vertrauen miteinander entwickelt, dass wir sehr, sehr ungefiltert gerade Sachen rauslassen. Und irgendwie aus irgendeinem skurrilen Grund möchte ich gerade mit ihm ein langes Wochenende in einer Holzhütte mit Angeln und vielleicht auch ein bisschen Fahrrad fahren, aber halt nicht auf seinem Niveau. Also ich Elektro, ich nur bergab, er bergauf. Ist gerade ein schöner Fluss.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Und wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, dann hör doch mal bei uns rein. Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder Kompliziertes drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo, liebes 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.